Ja, willkommen zu meinem Vortrag mit dem Titel Own Your AI, wie kann KI digital souverän genutzt werden? Und KI wird ja immer niedrigschwelliger nutzbar mit den günstigen Angeboten von proprietären Anbietern, von S-Hyperscalern wie zum Beispiel ChatGPT oder Gemini. Und dadurch wird das halt auch immer, also tritt es immer weiter in unseren Alltag ein. Immer mehr Menschen können es nutzen, sowohl privat als auch geschäftlich, wo es natürlich ein enormes Machtinstrument wird. Und deswegen stelle ich heute die Frage, haben wir unsere KI denn im Griff? Und der Zustand kann sehr häufig mit folgendem Meme beantwortet werden. Wir gehen davon aus, dass die KI das macht, was wir uns vorstellen, dass sie so trainiert ist, wie wir uns das wünschen. Aber wir können es in den meisten Fällen nicht genau sagen, wie sie trainiert wurde und was sie uns für Ergebnisse liefert. Genau. Das ist sowohl, also das gilt sowohl für die private Nutzung als auch für die geschäftliche Nutzung, denn viele Mitarbeiter nutzen natürlich auch in ihren Unternehmen KI. Und jetzt möchte ich mich besonders bei den Risiken eben auf Unternehmen und unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft beziehen. Also was ist das Problem bei der Nutzung proprietärer AI-Tools, also das Gegenteil von Own Your AI? Und hier habe ich mal 6 meiner Meinung nach wichtigen Probleme herausgesucht. Das eine sind die Login-Effekte. Also wenn jetzt ein Unternehmen zum Beispiel ein KI-Modell aufsetzt und den ganzen Stack für dieses KI-Modell anpasst und dann eben wechseln möchte, weil es zum Beispiel nicht mehr von der Funktionalität oder dem Datenschutzregeln nicht mehr aligned mit den Zielen von dem Unternehmen, dann hat man entweder hohe Wechselkosten, man kann vielleicht auch einfach gar nicht wechseln und natürlich auch das Risiko für die Geschäftsstabilität. Das zweite Problem ist, dass wenn wir die ganze Zeit US-amerikanische KI-Modelle nutzen, dass wir natürlich all unsere Daten, unser Wissen und auch unser Geld abfließen lassen in andere geografische Bereiche. Und das hemmt natürlich, wenn wir immer nur KI-Konsumenten sind, auch unsere Innovationskraft und unsere eigene Gestaltungsfähigkeit. So kommt es dann halt zu einer Monopolisierung und ja, genau, die geografischen oder die globalen Ungleichgewichte wären natürlich umso stärker. Dann haben wir das Problem, wenn wir jetzt halt von bestimmten Tools aus bestimmten Ländern abhängig sind, dass wir uns auch bei geografischen Spannungen erpressen lassen können. Und unsere Datenschutzgesetze sind eventuell auch nicht umgesetzt, also häufig nicht umgesetzt. Sensible Daten können abfließen, Forschungserkenntnisse, die vielleicht noch nicht veröffentlicht sind, können abfließen. Und bei Unternehmen sind halt vor allem die Geschäftsgeheimnisse entscheidend. Und einer der Punkte, der mir am wichtigsten ist, ist, dass wir natürlich auch nicht wissen, wenn KI-Modelle geheim trainiert wurden, auf welchen Fokus und auf welchen Bias sie trainiert wurden. Also ob jetzt unsere Gesellschaft dadurch unterschwellig manipuliert werden kann, ob unsere Demokratie dadurch gefährdet ist und vielleicht auch einfach unsere Gesellschaft gespalten werden kann durch Radikalisierung, Desinformation und Hetze, die mit auftaucht. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen digital souveräne KI. Und jetzt stellen wir uns die Frage, wann ist denn eine KI digital souverän? Und da möchte ich ganz kurz erstmal die Grundidee digitaler Souveränität anwerfen. Also das ist die Fähigkeit, digitale Komponenten, Daten und Prozesse unabhängig nutzen, integrieren, anpassen und kontrollieren zu können. Und da sind 4 Grundpfeiler zu identifizieren. Also wir haben 4 wichtige Aspekte, die wir auf jeden Fall berücksichtigen müssen. Das ist zum einen die Datensouveränität. Also kann ich meine Daten kontrollieren? Kann ich sie jederzeit exportieren aus den Tools? Weiß ich, wer sie noch verarbeiten kann? Kann ich das unterbinden, dass zum Beispiel die durch Dritte weiterverarbeitet werden können? Das zweite ist die Wechselfähigkeit. Kann ich die Tools, die ich einsetze, jederzeit durch Alternativen ersetzen, die ähnlich gut und ähnlich kompatibel sind, mit wenig Aufwand? Habe ich ausreichend Kompetenz, um meine IT auch zu verstehen und so zu gestalten, wie ich das möchte? Und zum Beispiel eben auch technologische Entscheidungen so zu treffen, dass die digitale Souveränität weiter gesteigert wird? Und Open Source ist auch ein ganz wichtiger Baustein für digitale Souveränität, weil es eben unvergleichbar hohe Flexibilität liefert und dadurch das ganze IT-Ökosystem digital souveräner wird und mehr Wahlmöglichkeiten bestehen. Genau, jetzt wollen wir über KI reden und hier sind bei allen Punkten ein paar Besonderheiten zu beachten. Also bei der Datensouveränität gilt, wir müssen natürlich die Trainingsdaten, die Nutzerdaten, aber auch die Metadaten beachten, wie die eben gesteuert werden können. Bei der Wechselfähigkeit müssen wir auf den gesamten KI-Stack schauen, also von der Laufzeitumgebung bis dann eben, wie kann mit der KI interagiert werden, welche Prompts sind zum Beispiel vorgeschrieben, all das muss möglichst kompatibel und frei sein. Dann bei der Kompetenz, so einen KI-Stack wirklich zu verstehen und evaluieren zu können, um ihn perfekt für sich nutzen zu können, ist natürlich eine sehr hohe Kompetenz nötig, zum Beispiel halt auch zu evaluieren, wie ist denn mein KI-Modell, wie, also mit welchen Werten arbeitet das wirklich. Und am Ende Open Source. Hier ist es wichtig, dass das Modell mit den Gewichten frei ist, aber um wirklich Open Source zu sein, muss ein KI-Modell eben auch die Trainingsdaten und die Werte, auf die es trainiert wurde, ja, transparent darstellen. Genau, aber dazu kommen wir später noch. Jetzt ist mein Ziel immer, das zu sagen, okay, wir sagen nicht nur, okay, ein Tool ist souverän oder es ist unsouverän, sondern wir wollen sagen, wie sehr ist es souverän. Und deswegen ist immer das Ziel zu sagen, ja, wir wollen die digitale Souveränität messen, um dann zu sagen, okay, wir können gut vergleichen auf einer guten Basis und wir können auch unseren Fortschritt messen, den wir machen mit einer ganzen IT-Infrastruktur. Und das habe ich bisher immer für andere IT-Komponenten gemacht und bisher noch nicht für KI. Und dieser Vortrag ist jetzt der Versuch, quasi mal 6 allumfassende Kriterien für KI aufzustellen und eben zu schauen, ob die wirklich ausreichend sind, um KI-Modelle zu messen, wie digital souverän sie sind. Und ich möchte deswegen jetzt kurz diese 6 Kriterien vorstellen. Also die sind natürlich auch jederzeit zu hinterfragen und ich verstehe auch, wenn es daran Kritik gibt, da bin ich dann auf jeden Fall neugierig. Genau. Das erste Kriterium, hier geht es um die domänenspezifische Anpassung des KI-Modells, das ich benutze. Also wie stark kann ein Nutzer das KI-Tool domänenspezifisch anpassen? Und die Punkteskala geht von 0 bis 5 Punkten. Bei 0 Punkten, die gäbe es quasi, wenn es einfach komplett statisch ist, also eine Standard-UI und die Anfragen auch nicht persistent gespeichert werden. Also man kann quasi nichts anpassen. Mit jeder Anfrage nutzt man wieder nur das KI-Modell, so wie es ist. Genau. Das ein Punkt gibt es, wenn es kontextualisiert ist, also wenn eine Persistenz pro Session ist und eben auch zum Beispiel eigene Datenbank und PDFs, also eigene Daten eingebunden werden können, zum Beispiel eben über APIs des Herstellers. 2 Punkte für ein geführtes Feintuning, also wenn Feintuning über eine Plattform möglich ist, aber nur in sehr eingeschränktem Maße, wie man zum Beispiel einfach nur verschiedene Gewichte einstellen kann oder verschiedene Feintuning-Modelle. Tiefes Feintuning auf der Datenbasis, dann 3 Punkte, wenn man selber seine eigenen Datensätze zum Beispiel als Unternehmen einspielen kann, um das Feintuning durchzuführen. Aber eben Modell und Gewicht spezifisch auf dieser Plattform, also für ein bestimmtes Modell ist und nicht exportiert werden kann. 4 Punkte gibt es dann für die offenen Modelle, die offene Gewichte haben und eben auch dieses Feintuning exportieren lassen können. Und 5 Punkte, wenn Continuous Pre-Training möglich ist, also quasi von Grund auf das ganze Modell nochmal neu trainiert werden kann, weil die Trainingsdaten offen sind und dadurch eben die volle Kontrolle über den Trainingsstack besteht. Ja, genau, das ist natürlich ein Fall, der wird selten eintreten, dass man komplett Pre-Training macht. Das machen dann halt eher so große Forschungseinrichtungen oder große Unternehmen. Genau, kommen wir zum zweiten Kriterium. Wer hat, also der Datenhoheit, wer hat physischen und rechtlichen Zugriff auf meine Daten? Und wir haben hier 0 Punkte für die Public Consumer, die einfach nur eben meine Daten fürs Training nutzen und nichts darüber aussagen, wofür sie das genau nutzen, sondern die gehen einfach davon aus, dass es okay ist. Ein Punkt, wenn ich eben keinen Einfluss auf den Speicherort habe, aber vertraglich drinsteht, dass kein Training mit den Kundendaten gemacht wird. 2 Punkte dann, wenn ich auswählen kann, dass die Daten in der EU verbleiben. Das ist häufig so bei ChatGPT Gemini bei den Enterprise-Varianten der Fall. Aber trotzdem noch ein US-Anbieter dahinter steht und wegen des Cloud-Acts dann quasi nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden kann, dass das Unternehmen nicht doch gezwungen wird, meine Daten zum Beispiel an die US-amerikanische Regierung weiterzugeben. 3 Punkte, wenn das Ganze souverän in der Cloud läuft, also bei dem europäischen Provider und da eben DSGVO-Schutz auch gilt. 4 Punkte, wenn es selbst gehostet wird, weil die Modelle auf eigene Hardware laufen und man eben volle Kontrolle über seine Daten hat. Und 5 Punkte dann vor allen Dingen im Kritisbereich, wenn es AirGap läuft, also man wirklich zu 100%ig sicher sein kann, 99,9%ig, dass die Daten nicht abfließen. Das 3. Kriterium haben wir die Trainingsdatenhoheit. Das ist jetzt nochmal ein extra Punkt. Hier geht es darum, wie viel Kontrolle habe ich darüber, wie meine Daten dann auch zum Training verwendet werden. 0 Punkte ist wieder das Zwangstraining, es wird immer verwendet. ein Punkt, wenn man es ausschalten kann, aber das ist halt per Voreinstellung nicht gegeben und man muss danach suchen oder muss halt auch Funktionseinschränkungen hinnehmen. Zwei Punkte, wenn eben die Metadaten genutzt werden, aber es kein Modelltraining erstmal per vertraglicher Garantie gibt. Drei Punkte, wenn es sofort gelöscht wird, vertraglich gesichert. Vier Punkte, wenn eben das in einem Cloud-Mandanten isoliert ist, also man auch wirklich sicher gehen kann, dass es nicht weiter genutzt wird und sich nur vertraglich gesichert ist. Und fünf Punkte dann eben wieder bei Selbsthosting, wenn man selbst die Hardware komplett kontrolliert und wirklich auch diese Wahlmöglichkeit hat. So, 3 von 6 Kriterien haben wir geschafft. Ich hoffe, wir sind noch dabei. Und dann machen wir gleich weiter mit dem 4. Kriterium. Das ist die Gewichte und die Architektur. Also wie offen ist das KI-Modell hinsichtlich dieser beiden Punkte? Bei 0 Punkte gibt es wieder bei dem Blackbox-Modell, wenn gar nichts offen ist. Ein Punkt, wenn so einfach also einzelne White Paper oder Dokumente veröffentlicht wurden, aber das halt nicht nachprüfbar ist, weil das einfach interne Veröffentlichungen sind. 2 Punkte, wenn zum Beispiel Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen das halt untersuchen konnten, die Gewichte und das Modell, aber halt das einfach sehr zweckgebunden ist, diese Offenlegung und das auch nicht kommerziell genutzt werden kann. Genau, dann 3 Punkte bei offenen Gewichten, die aber eingeschränkt sind, weil zum Beispiel die Lizenz eben das Training anderer Modelle ausschließt. 4 Punkte bei offenen Gewichten, die unter freien Lizenzen wie zum Beispiel der Apache 2.0 oder der MIT-Lizenz liegen. Und hier ist das Modell dann eben uneingeschränkt modifizierbar, man kann es weitergeben und so weiter. Und 5 Punkte, wenn das Modell dann auch dem Open-Source-Standard entspricht. Hier kommt zusätzlich dazu, dass man die Trainingsdaten und die Trainingsprozesse vollständig verstehen muss und damit eben auch die Trainingsdaten offengelegt werden, man das dann reproduzieren kann und das ganze Modell auditieren kann und die Gewichte eben auch. Genau, vorletztes, transparente Trainingsziele und die Bias-Kontrolle. Also das geht jetzt alles so ein bisschen in Richtung des Manipulationspunkts, den ich schon bei Problemen mit proprietären KI-Tools aufgezeichnet hatte. Hier wollen wir einfach untersuchen, okay, welchem Einfluss unterliegt das Modell? Bei einer Blackbox-Komponente, also für 0 Punkte, haben wir einfach keine Informationen. Für 1 Punkt gibt es eine grobe Dokumentation und 2 Punkte dann interne Benchmarks, aber halt noch nicht nachprüfbar, weil sie halt intern sind. 3 Punkte, wenn die Methoden offengelegt wurden, also zum Beispiel worauf es eben dann trainiert wurde, auf welche Ziele und eben, dass auch anhand von Datenstichproben nachgeprüft werden kann. Dann die 4. für unabhängige Prüfung, also dass halt zum Beispiel Prüfer, unabhängige Dritte anhand eines offenen Wertekatalogs wirklich nachprüfen können, worauf das Modell trainiert wurde und diese Ergebnisse eben auch reproduzierbar sind. Und 5 Punkte für eine demokratische Kontrolle des Trainings. Also zum Beispiel gibt es da diesen Ansatz des Democratic AI oder Collective Constitutional AI, wo halt dann sich einfach so ähnlich einer Open-Source-Entwicklungs-Community auch hier Menschen zusammentun, die eben gemeinschaftlich über die Werte für eine KI entscheiden. Und das ist quasi jetzt hier in meinen Augen der Goldstandard. Und das Letzte ist die operationale Kontrolle oder Autonomie, also kann ich das selber hosten? Wie unabhängig kann ich das selber hosten vom Hersteller und weiter betreiben? 0 Punkte gibt es eben hier, wenn es nur eine Cloud-only API ist, wie zum Beispiel ja, bei den proprietären Tools und die einfach ohne Internetanbindung zum Hersteller nicht mehr weiter genutzt werden können. 1 Punkt, wenn es lokal ist, also es braucht immer, also man kann es lokal installieren, aber es braucht die permanente Validierung durch den Hersteller. 2 Punkte, wenn es eine proprietäre Runtime ist, also man kann nicht die Runtime, auf der das Modell, in der das Modell läuft, kann man nicht wechseln. 3 Punkte, wenn es ein standardisiertes, offenes Format ist, auf dem es laufen kann, aber halt spezifische Anpassungen dann eben zum Beispiel nötig sind, um die Kompatibilität mit diversen Runtimes herzustellen. 4 Punkte, wenn nur standardisierte Laufzeitumgebungen genutzt werden und eben noch einzelne Details durch herstellerspezifische Tokenizer oder Skripte eingebunden werden, aber sonst halt eben alles offen und wechselfähig ist. Und 5 Punkte bei einer vollen Kompatibilität mit den LLM-Runnern und eben komplett ohne Herstellercode betreibbar. Genau, so. Und dann habe ich jetzt hier vorbereitet eine Tabelle, wo ich jetzt mal 6 bekannte KI-Modelle bewertet habe nach den 6 Kriterien, die ich eben vorgestellt habe. Und man sieht hier schon relativ direkt, dass halt links mit Copilot, ChatGPT und Gemini natürlich die proprietären Tools in allen Punkten schlechter abschneiden als die offeneren KI-Tools wie Mistral, DeepSeek und OpenLlama. Ich muss mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Ja, okay. Dann werde ich nochmal auf die Details in der Tabelle eingehen. Bei der domänenspezifischen Anpassung eben erreichen hier die proprietären Tools, weil man sie halt maximal mit eigenen Unternehmensdaten noch speisen kann über eine API, maximal 3 Punkte, während eben Mistral, DeepSeek und OpenLlama vollständig nachtrainiert werden können, und also weil sie offene Modelle sind mit offenen Gewichten und dadurch eben 4 bzw. 5 Punkte erreichen. OpenLlama erreichte eben 5 Punkte, weil man komplett dieses Pre-Training nochmal machen kann, weil die ganzen Trainingsdatensätze und Trainingsziele und Methoden eben veröffentlicht sind. Bei Datenhoheit, der Best Case hier bei Microsoft, ChatGPT und Gemini ist eben die Enterprise-Lösung, wo man sagen kann, okay, man möchte, dass die Daten in der EU gespeichert werden, aber es ist trotzdem noch ein US-Anbieter. Deswegen hier für alles 2 Punkte. Und Mistral, DeepSeek und OpenLlama kann eben auf eigener Infrastruktur gehostet werden, weshalb das dann die komplette Datenhoheit ermöglicht. Das ist, muss ich auch dazu sagen, eine Best Case Bewertung, also wenn man diese Modelle jetzt halt wiederum auf proprietärer Hardware in anderen Kontinenten hostet, dann ist das wieder natürlich eine andere Bewertung, aber hier 5 Punkte, weil es möglich ist. Das Training mit den eigenen Daten kann eben in der Enterprise-Variante maximal bei Microsoft, ChatGPT und Gemini vertraglich zugesichert werden, dass das nicht passiert, und bei den Open-Varianten ist halt wieder durch Self-Hosting das komplett auszuschließen. Die Modelle von Microsoft, ChatGPT und Gemini sind auch null transparent, also sind einfach Blackbox-Modelle, während Mistral und DeepSeek unter der Apache 2.0 bzw. MIT-Lizenz, also DeepSeek unter der MIT-Lizenz vorliegen und damit 4 Punkte erreichen. Und bei OpenLlama wurden halt zusätzlich noch die Trainingsdaten veröffentlicht, weshalb es eben auch dem Open-Source-Standard entspricht und 5 Punkte erreicht. Was die Transparenz des Trainings angeht, wurden bei den proprietären Tools maximal interne Benchmarks veröffentlicht. Und genauso wie bei Mistral und DeepSeek, da wurden eben nicht die komplette Transparenz über das Training gewährt. Und bei OpenLlama gibt es hier 4 Punkte, weil die Datensätze veröffentlicht wurden. Genau, und operational, das ist halt einfach Cloud-only bei den proprietären. Und Mistral, DeepSeek und OpenLlama sind voll kompatibel mit LLM-Runnern. Und jetzt sieht man halt einfach direkt, dass OpenLlama, auch wenn es vielleicht in der Effizienz und der Performance nicht mithalten kann, hier auf jeden Fall die beste Bewertung erhält für die digitale Souveränität. Und das bedeutet, die Lösung lautet, wie kann man KI souverän machen? Ja, Open Source KI ist auf jeden Fall die stabilste Entscheidung. Und da möchte ich euch jetzt auch nicht vorenthalten, dass diese Open-Source-KI eben durch die Open-Source-Initiative definiert wurde. Das eben, was wir auch gerade schon gesehen haben, Modell, Gewichte und Trainingsparameter offengelegt sein müssen und die eben auch vollständig genutzt werden dürfen, eine vollständige Transparenz herrschen muss, mit Modifikation und Weitergabe möglich sein muss. Genau. Und warum ist das interessant? Ich habe mich bisher, also mein Ziel mit meinem Unternehmen DISQ ist es eben, dass Unternehmen die Möglichkeit gegeben wird, eine digital souveräne IT-Strategie zu entwickeln und wir dabei unterstützen. Und bisher haben wir einfach Standard-IT-Komponenten quantifiziert, also auch gemessen, wie digital souverän die sind, und haben dafür Kriterien uns überlegt, von eben auch mit dieser Punkteskala von 0 bis 5. Und genau, das wird jetzt eben erweitert um diese Quantifizierung von KI. Also das ist jetzt ein erster Schritt dahin, dass wir da eben auch Modell, Daten, Gewichte, Training und Hosting bewerten können von KI-Tools. Was wir noch zusätzlich machen, ist das Open Source Community Monitoring. Also zu sagen, wir wollen, dass Open Source für Unternehmen ein Erfolgsfaktor ist. Und deswegen schauen wir uns eben an, wie stabil und interaktiv und aktiv die Community von Open Source Projekten ist. Das monitoren wir. Und da wird mein Kollege Marcel Bayer um 16 Uhr in dem Raum V2 auch noch einen Vortrag darüber halten, wie wir das ausgestaltet haben praktisch. Und genau, also heißer Programmtipp, wenn Sie noch mehr über das Thema erfahren wollen. Genau, und damit bin ich am Ende. Ich freue mich sehr für Feedback über diese Metrik und generell über den Ansatz. Und ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Vortragende. Gibt es Fragen? Gibt bestimmt eine Frage. Da hinten.
I have the following question. You define essentially ordinal scale for comparison, but then you average your scale numbers. What is the ground for that?
You mean the average of the six components, six criteria? Yeah, that's the point. So it's easier to compare different...
No, it is not. Because you are scalarizing ordinal scale, and this is just in methodologically invalid. And you can, if you bring up the slide, you can see that you can compare component-wise, and you still see majorization.
Sorry, I don't really understand what the point is.
Can you bring the slide with averaging? You can compare different columns component-wise.
Yeah.
And you see, and you.
You mean why
I
merge?
You get this, essentially the same result.
Why I merge the cells?
Yes, but you average these numbers as if they are real numbers, but they are not numbers, they are identifiers.
So I merge the cells because it's easier to explain.
All right, make it not 0 to 5 uniformly, but 0, 1, 2, 6, 9, 10.
Yeah.
And you will get different average mark. Even though you just do not have the uniform distance between your steps.
Yeah, so it doesn't... I try to make it easy to compare, so it's not fully detailed.
You still have easy comparison. You take these columns as vectors, and you see that you get majorization.
Yeah.
So in some pairs, one vector is component-wise larger than another, or not smaller.
Should we maybe talk together about this?
One more question. 1 second. Last question.
Also erstmal vielen Dank für den tollen Vortrag. Also diese Bewertungstabelle, das finde ich eigentlich ganz gut so. Die Open Source AI-Definition, die fordert ja, dass die Trainingsdaten offen liegen. Und das einzige Modell, was ich bisher kannte, was das erfüllt, war das Tolkien-Modell vom Fraunhofer-Institut mit dem DFKI, also OpenGPTX. Das Open Llama war mir neu, das scheint aber auch zu stimmen mit den Trainingsdaten. Super. Habt ihr noch weitere LLMs, große LLMs recherchiert, die diese Definition erfüllen? Also das Größte, was ich kenne, ist jetzt das Open Llama mit 13b. Gibt es was Größeres?
Nee, ich glaube nichts Größeres. Es gab noch ein kleineres, aber ich habe das leider vergessen, wie das heißt.
Ja.
Also ich habe mir das aufgeschrieben. Ich kann das nachschauen.
Okay,
aber genau.
Alles klar.
Ja.
Dankeschön.
Danke.